wir haben eine Seele. Und die Seele, jetzt denke ich nicht an die Geistseele und nicht an diese ganzen Dinge, die jetzt ins Theologische gehören, sondern ich meine hier jetzt mit Seele einfach nach dem alten Aristoteles gesagt, das Lebensprinzip. Und von dort her ist es so, dass ich meinen Hunger, meinen Schmerz, meine Lust empfinde und fühle und gedrängt werde, das darauf zu reagieren. Und dass ich den Hunger und den Durst anderer Leute nicht in derselben Weise spüre. Und von dort her war das schon klassischerweise eine der vielen Definitionen von Liebe, zu sagen, Liebe, jemanden lieben heißt, ihn so wirklich zu halten wie sich selbst. Wir können uns ja mal fragen, wie wirklich halten wir die Wirklichkeit von Menschen, mit denen wir verbunden sind, unsere Partner, wie wirklich halten wir deren Nöte und Bedürfnisse und Ängste und Wünsche im Verhältnis zu unseren eigenen Bedürfnissen und Wünschen? Ich glaube, dass man da auch dem engsten Menschen, dem nächsten Menschen gegenüber sein Leben lang immer noch unterwegs ist, das wirklich nicht bloß im Kopf, sondern bis ins Herz und in allem drin zu haben, die Bedürfnisse, die Nöte, die auch die Entschuldigungen, wenn etwas schiefgegangen ist oder was auch immer, genauso wirklich zu nehmen und genauso ernst zu nehmen wie die eigenen. Ich glaube, dass das für sich schon ein Punkt ist, wo man darüber nachdenken könnte, in welchen Schritten wir dazu in der Lage sind. Und das ist ja zunächst mal gemeint in diesem Gebot der Nächstenliebe, wo es heißt, dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Das klingt im Deutschen so, als ginge es da um irgendwelche Beziehungskisten und emotionalen Dinge. Das wird deutlicher, wenn man den hebräischen Urtext anschaut. Dort heißt es nämlich zwar, du sollst lieben, Ahavta steht dort, aber es wird nicht mit dem vierten Fall verbunden, wie bei dem ersten Gebot, liebe den Herrn, deinen Gott, sondern es wird dort im Hebräischen merkwürdigerweise und deswegen weder im Griechischen noch im Deutschen wörtlich nachzubilden, mit dem dritten Fall verbunden, mit dem Dativ. Und deswegen müsste man dieses Ahavta lerea, also liebe deinen Nächsten, genauer übersetzen mit sei dem Nächsten gut wie dir. Es geht also nicht darum, den emotional zu mögen und den ins Herz zu schließen, sondern es geht darum, so wie ich eben gesagt habe, auf dessen Hunger, auf dessen Durst, auf dessen Ängste, auf dessen Bedürfnisse und so weiter, so tätig zu reagieren wie für die eigenen. Das ist eigentlich bei diesem Gebot gemeint und kann sich doch jeder von uns fragen, wie weit wir dem wirklich entsprechen. So, und wenn wir jetzt das ein bisschen klar gemacht haben, dann kommt jetzt der nächste Schritt, dass hier Paulus eigentlich meint, dass mehr verlangt wird als dieses. Ich sage das so bewusst deutlich, weil sich die Christen manchmal etwas darauf einbilden, dass wir also so ein tolles Gebot haben, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Ich habe tatsächlich in der Handlung dem Nächsten mehr zuzuwenden als mir, und zwar nach klassischer Ethik, ganz nach klassischer Ethik. Ich gebe Ihnen gleich ein Beispiel, deswegen meinte ich diesen Satz. Für uns als Erwachsene sind Hunger und Durst physische Angelegenheiten. Hunger und Durst der anderen sind moralische Gelegenheiten. Ich habe dem anderen von dem Meinigen zu geben, aber nicht mir vom Seinigen zu nehmen. Gerechtigkeit heißt, jedem das Seine geben. Das ist die klassische Definition von Ulpian aus dem Kodex des Kaisers zu Beginn unserer Zeitrechnung. Das ist der Punkt. Die anderen sind die Witwen und Waisen, nicht ich. Also ich habe dem anderen zu geben, aber ich habe nicht vom anderen zu nehmen. Ich habe unter Umständen im äußersten Fall mein Leben aufs Spiel zu setzen für jemand. Aber Ich habe niemanden für mich zu opfern. Ich habe die andere Wange hinzuhalten, nicht der andere. Also unter Umständen darf ich, soll ich mich opfern für jemanden, aber niemals darf ich einen anderen opfern und schon gar nicht für mich. Und das jetzt nicht im Sinn von einer Herablassung, eines Erbarmens in solchem Sinn, einem Gebotes der Übergebühr oder wie immer, sondern schlicht in Erfüllung einer Pflicht. Das genau ist unsere Pflicht. Also diese Asymmetrie, die ist eine ganz wesentliche Herausforderung für, das ist meine These, für so die christliche Vorstellung von Nächstenliebe und Solidarität und Gleichheit, dass wir nicht einfach gleich sind, dass wir das, was wir sowieso schon nicht erfüllen, den anderen nicht so lieben wie uns, sondern dass wir für ihn mehr da zu sein haben als für uns. Und das ist gar nicht christlich, das ist klassische formale Ethik, die das eigentlich schon verlangt. Und man muss ja nur einen Moment drüber nachdenken. Also dass das hier genau hineingehört. Und wenn ich mir das klar mache, wenn wir uns das klar machen, dann gilt das ja auch schon für das abschätzende Urteil mit. Wie rasch sind wir bereit, unsere Fehler und Versäumnisse zu entschuldigen? Und wie stellt es sich da mit dem Urteil über andere dar? Wer von uns kennt die Bedingungen, unter denen ein anderer das wurde, was er dann geworden ist? Und wer von uns stellt sich wirklich der ganzen Wahrheit seiner selbst? Auch dort sind wir, Goethe sagt das einmal in der Ehe, sagt, zwischendurch ist es nötig, dass es mal in der Ehe Streit gibt, damit man etwas Neues erfährt, und meint natürlich dabei über sich. Clive Staples Lewis, dieser irische Philosoph, der bei uns ja bekannt geworden ist, auch durch seine Narnia-Erzählungen und durch sein Buch über die Diensterweisung an einen Unterteufel, der geht ganz schlicht von der Annahme aus, wenn wir meinen, wir gucken in unseren Freundeskreis und sagen, so, wo ordnen wir uns denn ein? Und dann meinen wir, na ja, sagen wir dann, ich bin ja auch nicht viel schlechter als der Y, den die Leute mögen und den jeder für eine annehmbare Sorte Mensch hält. Und dann sagt er, in solchen Fällen können wir davon ausgehen, dass der Mensch, mit dem wir uns da vergleichen, uns sicher noch einmal übertrifft. Er fährt sofort sogar bei oberflächlichster Betrachtung, ich lese einfach mal vor aus seinem Buch, sogar bei oberflächlichster Betrachtung muss gesagt werden, dass wir uns hier wahrscheinlich täuschen. Sei nicht zu sicher, dass deine Freunde dich für so gut halten wie den Y. Schon die Tatsache, dass du ihn dir zum Vergleich wähltest, ist verdächtig. Er steht wahrscheinlich hoch über dir und deinem Kreis. Aber es geht um mehr. C.S. Lewis bringt ein Laster zur Sprache, dessen sich nach seiner Erfahrung kein Nicht-Christ anklagt, zugleich jedoch ohne Nachsicht bei anderen, nämlich der Hoffart, des Eigendünkels, sagt er, Pride und Self-Conceit. In Wahrheit versuchen wir, uns einander zu überbieten. Ist uns wirklich klar, wie hoch wir uns noch einschätzen und wie hoch wir uns wahrscheinlich überschätzen in dem, was wir tun und können, dass das hier auftaucht? Im Negativen erst recht. Nochmal, wissen wir, was aus uns geworden wäre bei einer Jugend wie bei Leuten, die wir verurteilen? Bis hin zu Leuten, so Namen, die dann immer wieder genannt werden, Adolf Hitler oder dergleichen. Was wäre in einem solchen Werdegang aus uns geworden? Wo bezieht man das ein? Und deswegen ist auch klassischerweise gesagt worden, der eigentliche Ort Denn Demut ist nicht, dass man sich mit anderen Menschen vergleicht, sondern dass man sich am besten gleich sich selber positioniert vor dem Guten, vor der Wahrheit, vor der Wirklichkeit im Ganzen oder sagen wir es deutlich, vor Gott. In seinem Blick, vor seinem Angesicht erkennt man die eigene Nichtigkeit. Und das ist jetzt überhaupt nicht moralisch gemeint, sondern ganz schlicht faktisch. Was ist der Mensch auf der Erde? Was ist unsere Erde im All? Was ist die Schöpfung vor dem unendlichen Gott?